Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 1. Mein Neustart in ein besseres Leben von Nina Pölchau aus Stern Nummer 2 vom 3.1.2019. Gelesen von Felicity Grist. Gute Vorsätze, frische Ideen, Lust auf eine Verwandlung. All das hat zum Jahresbeginn Hochkonjunktur. Glücklich, wer aus guten Impulsen nachhaltige Veränderungen gewinnt. Eine Anstrengung, die sich lohnt. Eigentlich, mit Vernunft betrachtet, ist alles klar. Es ist dumm zu rauchen und gegen Frust Schokolade in sich hineinzustopfen. Blöde, alles Geld auf den Kopf zu hauen, als gäbe es kein Morgen. Und falsch, jedes Mal so spät aus der Tür zu gehen, dass der Bus weg ist, es mit dem Fahrrad zu knapp würde und man am Ende doch das Auto nimmt. Aber dann ist es eigentlich auch verrückt, Pläne sofort für verrückt zu erklären, die ein Leben ändern könnten, das sich längst falsch anfühlt. Große Weltvernunft, vergib mir. Es ist vieles falsch und ziemlich hirnverbrannt in meinem Leben. Und das Hirnverbrannteste ist, dass ich das weiß und trotzdem nichts ändere. Dieses Jahr soll das anders werden. Die Chancen sind gut, schließlich hat es bisher auch noch nie geklappt. Ironie beiseite, es gibt wirklich Hoffnung. Man sollte allerdings bereit sein, anzuerkennen, dass jeder von uns nicht nur einer ist, sondern zwei bis noch mehr. Dass wir, wenn wir das nicht nur den Psychiatriepatienten überlassen, in unserem Kopf Stimmen hören. Klingt verrückt? Ist normal. Es hilft, wenn man neu durchstarten will, sich an die Titelzeile des ersten Bestsellers des Philosophen Richard David Precht zu erinnern. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Und sie dann mit diesem Halbsatz anzureichern. Und diese vielen, was wollen die genau? Jahre bevor sich Precht für die Titelzeile begeisterte, hat der geniale Kommunikationstrainer Friedemann Schulz von Thun bereits das Bild eines inneren Teams entwickelt. Bis zu 15 Ich-Anteile gehören dazu. In jedem von uns sind sie zu Hause. Das mag bitteschön bei anderen so sein, aber nicht bei einem selbst? Falsch. Obwohl ein zerstrittener Haufen im Inneren überaus lästig und quälend sein und bis zur Verhaltenslähmung führen kann, handelt es sich dabei nicht um eine seelische Störung, sondern um einen ganz normalen menschlichen Zustand, schreibt Schulz von Thun. Gewohnheit und Vernunft spielen, wenn es um Veränderung geht, die Hauptrollen. Sie sind die beiden wichtigsten Gegenpole, obwohl die beiden in manchen Fällen auch gut zusammenarbeiten. Nicht allerdings, wenn es um Vorsätze geht. Man kann sich die Gewohnheit wie eine dicke Tante vorstellen, die immer mit am Tisch sitzt, auch wenn keiner sie direkt eingeladen hat. Starrsinnig ist sie und darauf aus, es so zu haben wie immer. Sie könnte zum Beispiel aus Schwaben stammen, weil dort angeblich solche Verhaltensweisen verbreitet sind. Geht nicht und haben wir immer schon so gemacht. Sie ist beherrschend. Sie setzt sich durch. Ihre Gegenspielerin? Die Vernunft. Hier passt das Bild Streberin. Dürr könnte sie sein. Sie wäre, gäbe es sie leibhaftig, mit einem hohen IQ gesegnet. Sie ist nicht sinnlich. Sie redet viel, ist manchmal unangenehm besserwisserisch und hat leider wenig Durchsetzungskraft. Regelmäßig Yoga statt Fernsehen mit einem Glas Wein zur Entspannung, das findet die Streberin in uns richtig. Sie denkt an die Gesundheit, auch an die in 10 Jahren. Die Gewohnheit macht den Plan zunichte. Nach wenigen Probestunden sieht man sich doch wieder den Wein entkorken und im tiefen Sessel vor der Tagesschau sitzen. Noch ein Beispiel. Den Bus zu nehmen, statt mit dem Auto zu fahren, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. So etwas findet die Vernunft richtig. Es funktioniert ein paar Mal, dann nicht mehr. Die Gewohnheit hat sich quergestellt. Sie mochte den ganzen Aufwand nicht. Oder es endlich wagen, dahin zu gehen, wo man sich hingehörig fühlt. In die Berge, zu den Kindern, zu einem ganz neuen Job oder einer großen Liebe. Es wäre doch eigentlich konsequent, sagt der präfrontale Kortex, Heimstatt des Anstands und der Mäßigung. Aber welch vehementes Veto wird da aus den Tiefen des Gehirns gefunkt? Tanten oder Streberinnen? Dank solcher Metaphern werden psychologische Zusammenhänge klar. Gerade Menschen, bei denen nicht alles rund läuft, sind für Bilder empfänglich. Sie können sich dann besser vorstellen, was in ihnen vorgeht. Aber auch die Gehirnforschung liefert Hinweise darauf, dass die Bilder der Psychologen im Grundsatz stimmen. Die Neurobiologin und Buchautorin Nicole Strüber, Mitarbeiterin des prominenten Hirnforschers Gerhard Roth an dessen Institut in Bremen, kann das erklären. Der Verstand sitzt in der stirnnahen Hirnrinde, im dorsolateralen präfrontalen Kortex. Ungefähr da, wo man sich mit der flachen Hand hinschlägt, wenn man sagt, wie konnte ich nur? Hier wird gedacht, geplant, gerechtfertigt, sind neueste Diätempfehlungen und Zeitgeistliches angesiedelt, wird Wissen aus dem Zeitungsartikel über den Klimawandel geladen. Sachlich und kühl sortiert die Streberin ihre Unterlagen. Dann gibt es, tief im Inneren des Gehirns, das uralte Reich des Unbewussten. Hier wurde gesichert und in Schutzfolie gepackt, was unmittelbar mit dem Überleben zu tun hat. Die dort sitzende Amygdala sondiert, ob sie Bedrohungen entdeckt. Andere Hirnstrukturen halten nach positiven Dingen Ausschau. Ein Netzwerk, die sogenannten Basalganglien, ist hier besonders wichtig. Basal, wie der Name schon andeutet, es ist die Basis von allem, was wir tun oder lassen. Dieser Teil des Gehirns steuert Bewegungen und Lernprozesse und enthält mit dem Nucleus accumbens einen wichtigen Teil des Belohnungssystems. Er ist nach dem einfachen Prinzip verschaltet. Alles, wofür es gute Gefühle gab, bekam das Prädikat wertvoll. Gute Gefühle hieß, es stillte den Hunger nach Nahrung oder Sex, es half bei Bedrohung rechtzeitig abzuhauen, es machte Spaß. Und sorgte für die Ausschüttung von schmerzlindernden, euphorisierenden Endorphinen, für ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und Lebenslust. Die Welt könnte in 20 Jahren kollabieren, Rauchen führt eines Tages zu Krebs, zu viele Drinks lassen die Leber verfetten, pah, weit weg. Das gemütliche Auto, die köstliche Zigarette, das fröhliche Bechern im Jetzt und Hier, das zählt. Jedes Mal, wenn unser Gehirn einen Kick bekommt, dass es so schön ablaufen könnte wie immer, vielleicht weil der Autoschlüssel so einladend auf der Kommode liegt, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Das wiederum treibt uns mit Macht an, uns so zu verhalten, dass sich die gewohnte Belohnung auch einstellt. Man hat sich die Muster abgeschaut im Laufe seines Lebens oder antrainiert. Da muss viel passieren, um wieder von ihnen abzurücken. Die erste Methode, damit das trotzdem klappt, ist moderat. Es geht buchstäblich um Moderation. Man stelle sich sein inneres Team vor. Wem das gedanklich nicht so gut gelingt, der male es auf. Dann hat er es nämlich vor sich, nicht mehr in sich drin. Dann mal sehen, was die Herrschaften wollen. Wer aus dem inneren Personal ist dafür, etwas Neues in Angriff zu nehmen, zum Beispiel einen Italienischkurs nicht nur zu belegen, sondern auch regelmäßig hinzugehen? Die Vernunft, klar. Es geht ja um Weiterentwicklung. Vielleicht noch der Abenteurer, der Wissbegierige, der Reisefreudige. Wer ist dagegen? Die Gewohnheit. Vielleicht auch noch ein paar Randfiguren, Bequemlichkeit, Pessimist, Nationalist. Und nun an den Tisch mit ihnen allen und verhandeln. Klingt ein bisschen albern, aber es geht darum, einen Kompromiss zu finden, für den die Mehrheit stimmen kann. Italienischkurs, ja. Dafür aber Anfahrt mit dem Auto. Oder Yogastunde. Und anschließend einen Wein. So könnte der Kompromiss aussehen. Wenn das innere Team an einem Strang zieht, weil alle das Gefühl haben, berücksichtigt worden zu sein, kann Veränderung funktionieren. Schulz von Thun schreibt, wenn nämlich aus dem zerstrittenen Haufen ein inneres Team wird, werden innere Synergieeffekte freigesetzt. Diese rühren vor allem daher, dass die vereinten Kräfte mehr Weisheit in sich tragen als eine einzelne Stimme allein. Probieren Sie es aus. Es wird klappen. Und es kann sogar von Dauer sein. Damit sich das Ergebnis nicht wieder verflüchtigt, hat die Hirnforschung eine wichtige Hilfestellung zu bieten. Unser Gehirn liebt Automatismen, sagt Nicole Strüber. Alles, was ohne zu überlegen abläuft, spart Verarbeitungskapazität, die dann für anderes zur Verfügung steht. Und das überaus Erfreuliche für alle, deren Hirnrinde auf etwas Neues aus ist, es geht um den Automatismus als solchen. Der auf Bewährtes versessenen Tante Gewohnheit ist es eigentlich egal, welche Gewohnheit. Wenn man das weiß, lohnt es sich, den ausgehandelten Kompromiss ein schönes Weilchen durchzuziehen. Es dauert ein paar Wochen. Dann hat sich die neue Gewohnheit etabliert. Das kann, sagt Strüber, sogar bei solchen hartnäckigen Geschichten wie Rauchen seine Wirkung entfalten. Wer, statt beim Nachdenken zu rauchen, immer wieder etwas Angenehmes tut, wie, je nach Geschmack und Jahreszeit, eine Sonate von Schubert auflegt oder im Garten an Kräutern riecht, der kann erreichen, dass genau das zur Gewohnheit wird. Damit ist viel geschafft. Denn allein die Tatsache, dass gleich eine Gewohnheit ausgeführt wird, egal welche, Hauptsache es ist eine, trägt die Belohnung in sich. So unattraktiv und auch unglaublich das zunächst für einen Raucher klingen mag, aus gehirnwissenschaftlicher Sicht sind die Chancen gut, dass die Ersatzprogramme Musik oder an Zitronenmelisse riechen wirken. Es gibt einen Haken, gegen den man sich wappnen muss. Stress. Wenn das System Psyche zu sehr belastet ist, greift es auf das zurück, was die tiefsten Spuren hinterlassen hat. Essen, Rauchen, Rumhängen. Weniger Stress empfiehlt sich ja ohnehin. Ihn zu vermeiden, hilft auch beim Neustart. Es gibt aber noch ein Elixier zur Selbsthilfe, das ihn lindert und alles einfacher macht. Oxytocin. Dieses Wohlfühlhormon schafft im Gehirn ein chemisches Milieu, in dem Veränderungen leichter fallen. Es wird zum Beispiel in der Schwangerschaft in größeren Mengen produziert. Auch deshalb ist es da einfacher, schlechte Gewohnheiten zu verändern. Aber die Ausschüttung steigt auch, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die wir mögen. Und wenn wir meditieren. Muss es wirklich so kompliziert sein? Verhandeln, neue Automatismen etablieren, sich auf einem Blatt Papier seine Persönlichkeitsanteile kindisch um einen Tisch gruppieren? Es liegt gerade noch eine Idee im Trend, die ausgesprochen verführerisch ist. Die, dass ein Regelwerk ermöglicht, in Bausch und Bogen ein besserer Mensch zu werden. Früher gab die Bibel die Leitlinien vor. Heute versucht das zum Beispiel der ebenso gefeierte wie umstrittene kanadische Psychologe Jordan B. Peterson. Sein Buch, ein Millionenbestseller, heißt 12 Rules for Life – Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. Millionen lesen ihn, hören sein Hörbuch, beten ihn vor YouTube an. Jordan gibt klare Handlungsanweisungen und begründet sie. Zu den Regeln gehört: Strebe nach dem, was sinnvoll ist. Sag die Wahrheit oder lüge zumindest nicht. Oder auch, steh aufrecht und mach die Schultern breit. Doch wird ein solcher, von einem erfahrenen Psychologen verfasster Intensivratgeber helfen? Nein, siehe oben. Der Verstand jubiliert zwar, die dicke Tante Gewohnheit lässt aber alles an sich abprallen und macht weiter wie bisher. Ein besserer Mensch werden, nur weil das jemand schreibt, dass sie nicht lacht. Für den Anfang des Neubeginns reicht es, den Inhalt seines Kopfes in psychologischer und hirnphysiologischer Hinsicht ein bisschen besser zu verstehen. Sich im Team nur ein Thema vorzunehmen. Und dann bloß Petersens Regel Nummer 4 anzuwenden. Vergleiche dich mit dem, der du gestern warst. Nicht mit irgendwem von heute. Das ist sehr vernünftig. Und könnte zu einer wirklich lohnenden Angewohnheit werden. Efi Meinardus, 39, Schauspielerin. Wir hatten 2 Jahre lang unser Traumhaus gebaut. Blick aufs Wasser und ein Garten mit herrlichen Rosen. Mein Mann arbeitete Vollzeit, ich kümmerte mich um die Kinder. Aber ausgefüllt war ich nicht, mir fehlte ein kreativer Beruf. 2-mal spielte ich in einem Musical mit. Eine tolle Erfahrung, nur dass ich ohne fundierte Ausbildung kaum Rollen ergatterte. Mit Mitte 30 kann man schlecht nochmal bei Null anfangen. Also blieb ich im alten Trott, gönnte mir aber als Trost einen Schauspielworkshop. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Der Seminarleiter fand mich so gut, dass er mir überraschend einen Studienplatz am Bühnenstudio der darstellenden Künste anbot. Ein Traum, aber mit Haken. Meine Familie müsste mit mir nach Hamburg ziehen. Kann ich nicht verlangen, dachte ich. Aber das Feuer in mir war entfacht. Ich schaltete mein schlechtes Gewissen auf lautlos, hörte auf nachzudenken und legte einfach los. Mein Mann unterstützte mich. Wir verkauften das Haus, suchten neue Schulen für die Kinder, gingen volles Risiko. Als kürzlich ein Regisseur sagte, sie gehören auf die Bühne, auch wenn sie schon etwas reif sind, wusste ich, ich habe alles richtig entschieden. Carsten Fielehr, 64, Softwareentwickler. Ich arbeitete gut 20 Jahre für meine Firma, als der neue Chef jeden meiner Arbeitsschritte in Frage stellte. Nichts war mehr gut genug. Statt zu kündigen, strengte ich mich noch mehr an, arbeitete mich regelrecht weg. Als Familienvater war ich finanziell abhängig. Oft saß ich bis Mitternacht mit flackernden Augen und stressbedingter Neurodermitis am Bildschirm. Eine Psychologin empfahl mir Yoga und verhalf mir so zur Wende. Erstmals nahm ich meinen Körper bewusst wahr, aß keine tierischen Produkte mehr, trank weniger Kaffee und mehr Tee. Aber ich setzte mich weitere 6 Jahre dem brüllenden Vorgesetzten aus und brauchte 25 Zigaretten am Tag, um den Stress zu ertragen. Erst als mir das Nanak Nivas Yoga-Studio eine Mitarbeit anbot, kriegte ich den letzten Schubs, den ich brauchte. Anderen Menschen eine Insel der Ruhe ermöglichen statt Digitalisierung und schneller, höher, weiter? Genau mein Ding. Weil ich schon jahrelang entschleunigt lebte und insgeheim wusste, dass meinem Körper ein sinnstiftender Job guttun würde, sagte ich zu. Ich trank das letzte Glas Wein meines Lebens und verkaufte mein Auto. Die 12 Kilometer zur Arbeit kann ich auch radeln. Nur ein paar Genusszigarettchen gönne ich mir weiterhin. Lisa Caravanci, 30, Online-Nachhilfelehrerin. Zuerst war es nur eine fixe Idee. Für 6.000 Euro kaufte ich mir ein Wohnmobil. Ich reise einfach gern. Dann kamen die Sommerferien und ich dachte, wieso Miete zahlen, wenn ich unterwegs bin? Ich kündigte die Wohnung und zog in mein 6 Meter langes Auto. Nur mit dem Nötigsten. 4 Paar Schuhe, 2 Teller und 3 Bücher, die ich regelmäßig austausche. Es fehlte mir trotzdem an nichts. Als ich meine erste Stelle als Realschullehrerin antrat, tauschte ich das Wohnmobil gegen einen unauffälligen Kastenwagen. Damit die Kollegen nicht skeptisch prüfen, ob die Dauercamperin auch geduscht zur Schule kommt. Mindestens 5 Jahre wollte ich jetzt Beamtin bleiben und Geld ansparen. Aber mich engte das bürokratische Korsett des Lehrerdaseins genauso ein wie vorher das Leben als Mieterin. Immerhin verdiene ich super, beruhigte ich mich. Und fühlte mich weiterhin unwohl. Ein Selbstfindungsseminar zeigte mir, was ich wirklich will. keine Sicherheit, sondern absolute Selbstbestimmung. Seitdem arbeite ich als Online-Nachhilfelehrerin, reise durch die Welt und bin glücklich. Pia Mortimer, 26, Frauencoach. Meine Brüste fand ich zu klein, meine Hüften zu breit, meine Stimme zu laut und die Gedanken in meinem Kopf irgendwie sonderbar. Weil ich mir selbst nicht gefiel, war ich oft unzufrieden und wütend, auf mich und andere. Ich wünschte mir so, mich selber annehmen zu können und liebevoll zu behandeln. Dafür musste ich aber erst die Ursachen für meine kritische Selbstwahrnehmung in meiner Kindheit und Jugend finden. Als alles auf dem Tisch lag und ich verstand, woher meine fehlende Selbstliebe kam, konnte ich etwas nachsichtiger sein mit mir. Und dann, im Italienurlaub letzten Sommer, als nichts von außen auf mich einprasselte, als nur ich am Strand war und das Meer, da spürte ich auf einmal, wie liebenswert ich bin und wie schön mein Körper ist. Ich beschloss, dieses wunderbare Gefühl an andere Frauen weiterzugeben, ihnen in meinem Blog und meinen Seminaren zu zeigen, warum es nicht glücklich macht, der sexy Vamp, die Supermama oder die Karriere-Queen sein zu wollen. Dass es einfach darum geht, sich selbst zu lieben. Seit ich mich angenommen habe, ist mein Alltag viel leichter geworden. Mario Cipang, 38, Systemadministrator. Die Ehe mit meiner Jugendliebe war im Eimer und meine Ex zog mit unseren Söhnen aus Bayern zurück nach Sachsen, in die Nähe unserer Heimatstadt. 7 Jahre versuchte ich, ein guter Papa zu sein, auch wenn uns 500 Kilometer trennten. Freitags nach der Arbeit fuhr ich los, saß oft 10 Stunden im Auto, um Samstag und Sonntag mit meinen Jungs im Zoo oder im Kino zu sein. Aber ich schaffte die Fahrerei finanziell und nervlich nur alle 4 Wochen. Irgendwann sagten meine Söhne nicht mehr Papa zu mir, sondern Mario. Ein Stich in mein Herz. Abends lag ich im Bett und grübelte, ob ich meinen gut bezahlten Job aufgeben und meiner Ex-Frau hinterherziehen sollte. Aber ich schaffte es nicht, mich aus meinem Umfeld zu lösen. Vor 3 Jahren bekam ich mit meiner zweiten Frau eine Tochter. Jetzt musste ich an den Wochenenden entscheiden, bei welchem Kind will ich lieber sein? Der Leidensdruck wurde unerträglich. Was bedeuten mir Geld und Karriere im Vergleich zu meinen Kindern, dachte ich, und sagte zu meiner Frau, ewig halte ich die Zerrissenheit nicht mehr aus. Sie verstand mich. Wir zogen in die Nähe meiner Söhne. Eine überfällige Entscheidung, aber die beste meines Lebens.
Impresso. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH und Co. KG in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 7284. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. E-Mail abo@dzb.de. www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, 2 wöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 5592 1100 830010 Big WELADE 8LXXX